Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich begrüße Sie herzlich zur letzten Vorlesung von Computing und Commoning für den 16. Juli 2021. Während es noch viel zu viele Aspekte, Ideen, Prinzipien und Kontexte von Computing und Commoning gäbe, in die ich mich vertiefen, sie bearbeiten und Ihnen darlegen könnte, zwingt das beschränkte Format der Vorlesung sicherlich auch dazu, sich auf das vermeintlich Wesentliche zu konzentrieren. Ich möchte so verstanden, zuerst die Vorlesungen seit dem letzten Resümee, das ich in der Mitte der Vorlesungsreihe vorgelegt habe, zusammenfassen, um danach einen Rückblick auf alle 12 Vorlesungen zu wagen. Nach der Zusammenfassung der ersten 5 Vorlesungen wurden in der 6. Vorlesung einige wünschenswerte Prinzipien einer kommunistischen Kooperativität formuliert. Diese operiert weder wie eine Firma noch wie ein autoritärer Staat oder ein freier Markt, sondern basiert, wie der freie Markt zwar, auf die dezentrale Selbstorganisation einzelner Teilnehmerinnen, Ressourcen und andere Entitäten, doch im Unterschied dazu mittels eines ausgeglichen, demokratisch und nicht hierarchisch strukturierten Netzwerks, Systems oder Gefüges, das gemeinschaftlich benutzt, organisiert und verwaltet wird. Dies idealerweise alles zum Vorteil aller beteiligten Entitäten und Ressourcen, das heißt sowohl Menschen, Tiere, Pflanzen als auch Materialien, Rohstoffe, Dinge und Maschinen. Um dies zu ermöglichen bzw. denken zu können, müsste die Möglichkeit existieren, all diese Aspekte als Ökosystem miteinander verkoppelter Teile, Agentinnen, Umgebungen, Prozesse etc. zu denken. Als erster Schritt in diese Richtung wurde dann gegen Ende der 6. Vorlesung das Konzept des ununterbrochenen Commonings dargelegt, das vor allem durch den kommunistischen Aktivisten Markus Meindl geprägt wurde. Ich habe Ähnliches mit Begriffen wie multiskalar, transversal oder viral versucht zu beschreiben, doch dazu später mehr. Meindls Idee ist simpel, aber überzeugend, weil sie von der Mikroebene der Interaktionen, Handlungen und den alltäglichen menschlichen Praktiken vor allem in Bezug auf die Dynamik und Logistik der Bedürfnisse, ihrer Stellung und Versorgung geht. Commoning als Aktivität beginnt genau in diesem Bereich, der bereits machtpolitisch, kulturell, affektiv, gemeinschaftlich, gesellschaftlich und selbstverständlich medial und computatorisch geprägt ist. Commoning könnte sich, davon ausgehend und falls es die Minimalvoraussetzung dafür gäbe, schnell in weitere Gesellschaftsbereiche ausweiten. Das heißt, dass Commoning vom gemeinschaftlichen und vermeintlich unvermittelten Bereich in stark vermittelte, stark regulierte Bereiche und Institutionen, Gesetze, internationale Vereinbarungen, überstaatliche Genossenschaften etc. hineinwirken könnte. Auf dem ganzen Planeten gäbe es so schließlich eine ubiquitäre, ununterbrochene Kette, ein Geflecht oder Netzwerk bestehend aus Commoning-Aktivitäten, ähnlich wie es momentan diese quasi-planetarische Vereinnahmung durch die Plattformen großer Firmen wie jene der GAFAM gibt. Doch wie gesagt, wäre diese Alternative weder profitorientiert noch zum Vorteil einzelner Akteure, sondern das ununterbrochene Commoning als Idee soll zum Vorteil des ganzen Planeten führen. Da dies sehr abstrakt und unmöglich erscheint, wurden in den beiden folgenden Vorlesungen, der 7. und der 8., einige bereits existierende und operative Varianten einer kommunistischen Kooperativität beschrieben, angefangen beim Wohnen, Haushalten und Versorgen in Genossenschaften, beim Empfangen, Navigieren und Liefern von Commons, beim Vernetzen am Beispiel kabelloser Netzinfrastrukturen und schließlich Aspekte der Regelung, das heißt der Lizenzen und ganz wichtig, Beispiele für kooperative Systeme der gemeinschaftlichen Entscheidungsfindung wie ECDIM oder Consul. Dabei wurden auch einige systemisch-strukturelle Hürden und Probleme des Commonings aus dem Handbook for Peer Production entnommen. Dies waren einerseits der Hinweis, dass die egalitär-solidarischen Strukturen und Arbeitsweisen der Peer Production und des Commonings nicht stabil sind und ständig umsorgt und aufrechterhaltet werden müssen, sonst würden sie schnell in oligarchische und meritokratische Verhältnisse münden. Anonymität würde etwa die Infiltrierung durch rechtskonservative Tendenzen begünstigen, weil Commoning-Projekte oft kleine Enklaven sind, die zuerst keinen gesamtgesellschaftlich spürbaren Wandel bewirken und wenn dann erfolgreich, gleich wieder aufgekauft werden, müssten sie sich stets öffnen, wachsen und sich verbreiten und gleichzeitig den Staat als Partner gewinnen. Denn ohne gesetzliche Rahmen oder staatliche Subvention kann Commoning nie gesamtgesellschaftlich operativ werden. In diesem Sinne müsste für eine offene Genossenschaft, Open Cooperativism, gekämpft werden, die wie mehrmals erwähnt über entsprechend angepasste Lizenzmodelle verfügen müsste. Die Frage, welche ökonomischen Prinzipien der freie Markt, die Firma, der autoritäre Staat oder das Commoning gewählt werden, sind nicht ökonomisch zu lösen, sondern nur politisch. Gleichzeitig darf der Staat nicht mehr alleine der herrschenden dominanten Klasse, die stets für sie unvorteilhafte Neuerungen unterdrücken und das eigene Überleben sichern möchte, dienen, sondern muss die Gesamtbevölkerung unterstützen. Um die Geschichte der Genossenschaft zu begreifen, auf deren Prinzipien ja sowohl Peer-to-Peer als auch das Commoning sich stützen, unternahm ich in der 9. Vorlesung eine Rekursion, einen Rücklauf und gleichzeitig ein Wiederaufnehmen der bereits durch die 4. Vorlesung tangierte Zeit der ersten Industrialisierung um 1800. Während es jedoch in der 4. Vorlesung um ein kapitalistisch inspiriertes Modell der Arbeitsteilung und Komputation ging, eröffnete sich mir durch die Figur Robert Owen nicht nur der Kontext der Textilfabriken und Maschinerie, sondern auch die ersten Felder und Kontexte, wo die Industrialisierung durch die Dampfmaschine Änderungen in den Produktionsbedingungen der Arbeitsteilung und Organisation zeitigte, die den Automatismus namens Kapitalismus maßgeblich in die Gänge brachte. Owen wurde in der Zeit zwischen 1790 und 1799 auch zum Kapitalisten und Fabrikbesitzer, der sich aber 2 Jahrzehnte später durch den Frühsozialismus inspiriert, für eine andere, soziale oder sozialistische Moderne stark macht, sie dementsprechend durch Schriften, Zeichnungen und Denkarbeit entwirft und, wie bereits dargelegt, 1825 schließlich versucht, in einer kleinen Siedlung in den USA zu realisieren und daran scheitert. Hier referierte ich auf die Arbeiten der Historikerin Anne Quaschik, die Owen nicht als Einzelfänomen betrachtet, sondern sozusagen als Diskurseffekt des maschinellen Denkens im frühen 19. Jahrhundert verursacht durch die neuen Möglichkeiten der zeitlichen Organisation und Aufteilung von Arbeitsabläufen. Die sozialistische Moderne berief sich, wie die kapitalistische, auf Rationalität und vernünftige Raum-Zeit-Strukturen, die aber genossenschaftlich-solidarische Prinzipien verkörpern, ordnen und zeitigen, wir sagen, rhythmisieren sollen. Dass solche modernen Prinzipien auch antimodern bzw. amodern konzipiert werden, mitunter jedoch die Idee durch Transformation von Regeln, den mit diesen Regeln gekoppelten Möglichkeitsraum selbst zu verändern, stets modern bleibt, zeigen die zahlreichen Reformbewegungen des 19. Jahrhunderts. Ihre bekannteste Zuspitzungen, die ja eigentlich eher Randphänomene waren, wie einerseits die Montessori-Schule oder andererseits die Rudolf-Steiner- oder Waldorf-Schule. Theoretisch wäre etwa die Fresne-Pädagogik, die der französische Marxist Célestin Fresne in den 1920er Jahren in Südostfrankreich am Mittelmeer in einem Dorf erprobte, deren Kernstück eine Druckerpresse bildete, am nächsten zur dringend notwendigen Medienpädagogik des Commonings. Ein anderer Kristallisationspunkt wäre sicherlich die Monte Verita in der italienischsprachigen Schweiz, das um 1900 ein bekannter Treffpunkt von Lebensreformerinnen, Pazifistinnen, Künstlerinnen, Autorinnen und Anhängerinnen unterschiedlichster alternativer Bewegungen war. Einige Aspekte der Reformbewegung, die sehr populär waren, fanden jedoch auch in die Ideologie des Faschismus Eingang, ein anderes Geschwür der Moderne. Wenn ich also den Begriff der Moderne in Bezug auf die Verschränkung von Commoning mit Komputation neu denken und formulieren möchte, muss ich mich mit all diesen schwierigen historischen Aspekten beschäftigen und sie ausloten. In der 10. und 11. Vorlesung wurden indes eher theoretisch-systematische Aspekte von Computing und Commoning dargelegt. Dies waren einerseits die Kooperativität und andererseits die Viralität. Kommunistische Kooperativität wurde nochmals als Arbeitsleistung und als Form einer Produktivität formuliert, also als Teil der ununterbrochenen Kommuning-Bewegung, die den Automatismus der Kapitalbewegung Geldware mehr Geld unterbrechen könnte. Operativität ist nach dieser Denkart nicht rein technomathematisch oder logisch als quasi immaterielles, energieloses Geschehen aufzufassen, sondern dieses Geschehen ist materiell, physikalisch und energetisch zu erden. Denn in der akkumulierten Wucht können, wie es beim Bitcoin beobachtbar war, solche scheinbar immateriellen Operationen der kryptografischen Computation sehr wohl sehr viel Strom und damit eine massive Menge an Energie verbrauchen. Jene Netzwerke der juristischen und natürlichen Personen, also der Firmen, Vereine und Konglomerate, die diese Bewegungen bestimmen, wurde mit der marxistischen Medientheoretikerin Mackenzie Work als Klasse der Vektorialisten bezeichnet. Hier habe ich dann die Rolle von Störungen stark gemacht, die die Medialität, Produktivität, Operativität, sozusagen alle Formen von Aktivitäten als solche, somit auch ihre Gemachtheit und Kontingenz, das heißt Historizität, aufzeigen. Störungen sind etwa Momente der Irritation, in denen die Funktionalität eines Systems, eines Gefüges und ihre Operativität, ihre Arbeit, die oft unsichtbar bleibt, in Frage gestellt bzw. durch ihre Negativität merklich wird. Computerviren sind, oder sollte ich vielmehr sagen waren, solche irritierende Fremdkörper, die durch ihre begriffliche Beschreibung kaum ohne politische Aspekte der Abwehr, Verfolgung, Ansteckung, des Ausschlusses und der Zerstörung auskommen. Weil Viren, wie ich es in der letzten 11. Vorlesung dargelegt habe, stets auch diskursiv, macht- und biopolitisch verhandelt und kontrolliert werden. Dies zeigt auch die aktuelle Covid-19-Pandemie. Nun gilt es noch, einige bestehende lose Enden zu verbinden. Die Vorlesung Computing und Commoning fing mit der Auslotung, dem Abwägen der Interferenzen zwischen diesen beiden Begriffen an. Es stellte sich bald heraus, dass die Begriffe vielmehr Gemeinsames als angenommen, sogar ganz wortwörtlich, denn sie beruhen beide auf dem Begriff des Zusammenseins, der Communitas, der Kommune und der Kommunikation. Mitteilen wird so zu mitmeinen, mitrechnen und mitgestalten. Commoning wurde damit zur medialen Angelegenheit und Struktur, um etwa Solidarität als symmetrisch-reziproke Relation, die über das rein Instrumentale hinausgeht, zu pflegen und zu fördern. Dabei könnte ein medienwissenschaftlicher Beitrag hier die Aufmerksamkeit auf die Medialität von Commoning bilden, die jedoch umgekehrt auch die Rolle der Arbeit und der Operativität von Computation berücksichtigen muss. Diese erhöhten Aufmerksamkeiten werden wichtig, wenn es dann um die aktive Mitgestaltung dieser Formen der Solidarität und des Commonings geht, die ja auch, wie hier bereits bemerkt, immer wieder von Grund auf neu und anders generiert, konstruiert, legitimiert und reguliert werden müssen. Dies schließt auch Prozesse des Zugänglichmachens mit ein. Um Commoning zu betreiben, muss das Wissen über Commoning stets offen gehalten und neu durchdacht werden. Hierin liegt auch die Schwierigkeit von Commoning, denn feste Strukturen, etwa Algorithmen, Regeln, Protokolle, Designs und Vorlagen erleichtern die Arbeit kommunistischer Kooperativität, wenn gut eingesetzt, massiv. Sie dürfen jedoch nicht als gegeben und unveränderlich definiert werden. Diese Offenheit wird durch nicht-hierarchische, dezentrale Strukturen wie das Rhizom gefördert und gesichert. Baumähnliche und so verstanden hierarchische, quasi zentrale Strukturen bilden dazu den Gegenpol. Varianten solcher Strukturen sind sozusagen auf allen Ebenen, Schichten und Sphären der Kommunikation unseres Planeten als ununterbrochenes Commoning und multiskalar und transversal hindurch von den alltäglichen, zwischenmenschlichen oder menschlich-maschinellen Interaktionen, der Ebene der Algorithmen in den Computern, der Verkabelung in Netzwerken, der Protokollen wie TCP/IP, der Technosphären, der Antennen, der Netzwerke in regionalen Landschaften oder Staaten, der zwischenstaatlichen Abkommen, der globalen Logistik der materiellen Ressourcen, die Computing ermöglichen, den Stromverbrauch und ihre Netzwerke der Landschaften und Umwelten um die Städte herum etc. auf all diesen Schichten auffindbar. Alles ist in Kontakt miteinander, neben und zueinander. Dabei ist die Struktur, wie diese Informationen gespeichert, übertragen und verarbeitet werden, maßgeblich auch für die Strukturierung der Macht. Wichtig ist zudem, nicht zu vergessen, dass sich diese Strukturen auch dynamisch verändern und als Algorithmen programmiert werden können und dass diese Programmierung jedoch auch mitbestimmt, ob gerechte oder ungerechte Aktivitäten oder Kooperativitäten gefördert werden oder nicht. Planung im Sinne von Strukturierung und Organisation ist beim Commoning äußerst relevant. Konstruktiv hier könnte etwa eine Ausweitung und Vertiefung der beiden bisher formulierten Ansätze der Kooperativität und der Viralität auf eine Theorie der Symbiose, wie sie etwa mein Kollege in Bochum, Florian Sprenger, formuliert hat. Denn diese Theorien der Symbiose provozierten innerhalb der biologischen Wissenschaften, ich zitiere Sprenger, indem sie dem in der Evolutionstheorie dominanten Prinzip der Konkurrenz die Kooperation als Selektionsmechanismus entgegen- oder beiseite stellten. Ende Zitat. Besonders einschlägig scheint mir hier die Erweiterung des Miteinanders einer Symbiose hin zu einem Durcheinander und hin zu einer Auflösung des menschlichen Individuums. Wir leben nicht nur miteinander und mit anderen Lebewesen, sondern in unseren Körpern sind auch andere Lebewesen wie Bakterien anwesend, sodass wir sogenannte Holobionte nicht mehr rein menschlich sind. Sprenger bezieht sich hier auch auf die Feministin und Wissenschaftsphilosophin Donna Haraway und ihr Konzept der Sympoiesis, also das Zusammenherstellen, als poetische Kooperativität. Dazu gäbe es bestimmt einiges zum Nachdenken. Eine der dringendsten praktischen Probleme und Denkaufgaben ist jedoch die Reorganisation, Reimagination und Vergenossenschaftlichung wichtiger Infrastrukturen wie etwa die Stromversorgung bzw. die Logistik der Versorgung ganz generell, das heißt auch der Lebensmittel, des Wissens, der Bildung, des Wohnens, also Wasser und Heizung oder der medizinischen Versorgung. Hier müssen neue Algorithmen, neue Formen der gerechten Berechnung, etwa der Abstimmung oder der Entscheidungsfindung, der automatischen Versorgung, die nicht Teil des stupiden, positiven Feedback-Loops des unermesslichen Wachstums sind und davon entkoppelt operieren können, beschrieben, erprobt, untersucht und kritisch weiterentwickelt werden. Das wichtigste Ziel dabei wird es sein, die Technowissenschaften von ihrer Fixierung auf einfache und direkte Lösungen und Anwendungen zu befreien und diese umzustimmen auf eine vernünftige Kultur der erhöhten Verantwortlichkeit, Aufmerksamkeit und Diversität der Ansätze und Lösungen zu setzen. Medienwissenschaft kann hier durch die Verschränkung von Techniknähe und medientechnologischer Informiertheit mit historischer Kontextualisierung und kritischer Hinterfragung und ihren Fokus auf die Gemachtheit scheinbar natürlicher Kommunikation oder scheinbar neutraler Automatisierungen sicherlich einiges beitragen. Für Computing und Commoning gäbe es, wie gesagt, bestimmt noch einiges zu besprechen. Ich hoffe jedoch, dass beim Zuhören die eigene Neugier erweckt wurde und immer mehr Genossinnen mit Zuversicht die kommenden Probleme kooperativ und kommunistisch-komputatorisch angehen werden. Vielen Dank fürs Mithören.